ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und seit 3 Wochen auch zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 20. März. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Ja, und am Ende dieser Woche haben wir viel über die Straße von Hormuz gehört. Diese Meerenge zwischen dem Iran auf der einen Seite und dem Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite. Und in diesem gerade mal 30 Kilometer schmalen Wasserweg, da tut sich derzeit wenig. Der Iran hat die Straße von Hormuz zwar nicht komplett gesperrt, aber es kommen nur noch wenige Schiffe und Tanker durch. Eigentlich nur Schiffe, die die ausdrückliche Erlaubnis offenbar des Regimes in Teheran haben. Gerade mal 10% des früheren Verkehrs schafft es noch durch das Nadelöhr am Golf, so eine Analystin des Schifffahrtsinformationsdienstes Lloyd's List. US-Präsident Trump hätte gerne Hilfe von europäischen und asiatischen Staaten für sicheres Geleit durch die Straße von Hormuz. Und am Rande des Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel, da hat Bundeskanzler Merz Hilfe nicht ausgeschlossen, aber
wir können und werden uns erst dann engagieren können, wenn die Waffen schweigen. Dann allerdings sind wir auch im engen Austausch, nicht nur mit Israel, sondern auch mit den Golfstaaten. Und dann können wir viel tun, bis hin auch zu der Öffnung der Seewege und sie freizuhalten. Aber das machen wir nicht im laufenden Kampfhandlungen. Es braucht dann auch ein internationales Mandat, das wir gegenwärtig nicht haben.
Da sind also noch einige Voraussetzungen, die der Bundeskanzler erfüllt sehen möchte, bevor er sich vorstellen kann, deutsche Schiffe in diese Ecke der Welt zu schicken. Und es muss ja dann sowieso auch noch der Bundestag zustimmen, weil die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee und da muss das Parlament die Bundeswehr auf diesen Weg schicken oder müsste die Bundeswehr auf diesen Weg schicken. Und was die Straße von Hormuz so gefährlich macht und über welche Fähigkeiten die deutsche Marine verfügt. Darüber spreche ich gleich mit dem Experten für maritime Angelegenheiten, mit Moritz Brake, Reserveoffizier der deutschen Marine. Und vorher, Stefan, gucken wir aber jetzt erstmal auf die aktuelle Lage im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran, also dem Krieg im Nahen Osten und auch auf den Krieg in der Ukraine.
Ja, ich versuche beides. Seit Ende Februar, du hast das gesagt, widmen wir uns hier ja beiden Kriegen und überlegen für jede Folge, worauf wir den Schwerpunkt legen, ob wir wieder wie gewohnt mit Russlands Angriffen auf die Ukraine einsteigen oder ob der Brennpunkt Nahost weiter nach vorne gehört mitsamt seinen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Und für diese Ausgabe, Anna, gab es keine Qual der Wahl für mich, weil ich in diesen Tagen Aspekte sehe, die beide Kriege auch verbinden.
Du meinst verbinden, weil es diese Verbindung gibt zwischen Moskau und Teheran, also dieser Schulterschluss zwischen Russland und dem Iran, die sich jetzt ja schon seit langer Zeit gegenseitig helfen, die Sanktionen Europas und auch der USA zu umgehen?
Ja, mit Rohstoffen und Waffen, wie den in beiden Kriegen zum Einsatz kommenden Shahed-Drohnen, klar. Aber ich meine noch eine andere Parallele, nämlich wenn den Kriegsparteien nicht nur die Munition, sondern auch die Moneten auszugehen drohen, weniger salopp formuliert, die Kriegskosten bestimmen Ende der Woche die Agenda in Kiew und Brüssel, wo es beim EU-Gipfel um den durch Ungarn und die Slowakei ja blockierten 90 Milliarden Euro Kredit geht, auf den die Ukraine so dringend wartet. Darauf schauen wir gleich noch. Aber horrende Kriegskosten, die sorgen auch in den USA für Wirbel. Dort hat Pentagon-Chef Pete Hegseth nach Informationen der Washington Post das Weiße Haus ersucht, den Kongress um zusätzliche 200 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Irankriegs zu bitten. Das Blatt beruft sich auf einen hochrangigen Regierungsmitarbeiter und 3 weitere anonyme Quellen, die diese Größenordnung bestätigten. Trumps Verteidigungsminister sagte am Donnerstag zu dem Bericht, diese Zahl könne sich noch ändern und er meinte wohl nicht nach unten.
As far as 200 billion dollars, I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys.
Natürlich braucht man Geld, um Bösewichte zu töten. Hegseth gefällt sich mit so markigen Worten und weiß auch, dass schwindelerregende Kosten seinem Chef keine schlaflosen Nächte bereiten dürften. Dabei hatte Donald Trump seinen Vorgänger Joe Biden stets der Verschwendung bezichtigt, weil dieser die Ukraine mit viel zu viel US-Steuergeldern unterstützt habe. Die meisten dieser Finanzhilfen, Anna, hatte Trump nach seinem Amtsantritt ja dann auch eingestellt. Nun haben die klugen Kollegen der Washington Post nachgerechnet, die 200 Milliarden Dollar für den Iran-Krieg würden die gesamten Ukraine-Hilfen der USA übersteigen. Laut der Zeitung genehmigte der US-Kongress bis Ende 2025 insgesamt rund 180 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine.
Also, es scheint die massiven Luftschläge von Israel und den USA auf Ziele im Iran kosten schon jetzt ein Vermögen, knapp 200 Milliarden Dollar. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und darüber, dass für manche Waffensysteme ja schon die teure Munition auszugehen droht, haben wir hier schon berichtet bei Streitkräfte und Strategien. Und hören wir denn jetzt was von Hegseth, dem US-Verteidigungsminister, wie lange die Luftangriffe im Iran noch dauern könnten?
Ja, Hegseth zufolge gibt es bisher keinen endgültigen Zeitplan für ein Ende des Iran-Kriegs. Letztlich entscheidet darüber Trump, sagte der Minister. Bereits vor 10 Tagen hatte der US-Präsident den Krieg ja so gut wie beendet genannt und als kurzen Ausflug bezeichnet. Seitdem setzen die USA und Israel ihre Luftangriffe jedoch unverändert fort, wie wir in den Nachrichten sehen. Hegseth fügte hinzu, die USA lägen bei ihren Kriegszielen sehr gut im Plan. Unser Eindruck ist eher, Anna, dass die Lage am Golf weiter eskaliert. Verstärkt greifen die Kriegsparteien zum Ende dieser Woche Öl- und Gasinfrastruktur an. Und so wirkt der von uns nicht besonders geliebte, weil so alarmistische Begriff Flächenbrand zumindest zeitweise treffend. Der israelische Angriff auf iranische Gasanlagen im Förderfeld South Pars am Donnerstag führte prompt zu Vergeltungsschlägen des Iran in Katar, in Saudi-Arabien und den Emiraten. Ras Laffan, das größte Flüssiggasterminal der Welt, wurde nach katarischen Angaben so umfangreich beschädigt, dass die Reparaturen Jahre dauern dürften. Und sofort schnellten Gas- und Ölpreise erneut in die Höhe mit ja, den bekannten Folgen auch bei uns.
Ja, und wegen dieser Angriffe auf die Gasfelder sprechen ja auch viele schon von einer neuen Phase des Krieges. Und bei diesem riesigen Gasfeld ist es ja so, dass Iran und Katar es beide nutzen. Und Trump hat ja nun dem Iran gedroht, sollte das Regime nochmal Katar angreifen, dann werde der iranische Teil des Gasfeldes zerstört. Und weiter hat dann Trump noch gesagt, Israel werde das Gasfeld jedoch nicht erneut bombardieren, wenn sich der Iran zurückhalte. Das klingt jetzt erstmal so, als seien sich die USA und Israel einig über die Ziele, die militärische Strategie und den Zeitplan. Aber da sind wir uns jetzt ja auch in den vergangenen 3 Wochen nicht immer so ganz sicher gewesen, ob das tatsächlich so ist. Was meinst du bei diesem Mal?
Ja, also Experten bezweifeln das immer stärker eigentlich. Viele glauben, Benjamin Netanyahu sei die treibende Kraft gewesen und habe Donald Trump in diesen Krieg hineingezogen. Und du erinnerst dich, dass Netanyahu schon zu unserer Washington-Zeit Jahr für Jahr in den USA eindringlich vor einer iranischen Atombombe gewarnt und für Präventivschläge geworben hatte. Sein Argument schon damals, man müsse den Erzfeind vorsorglich angreifen und so die existenzielle Gefahr bannen, bevor es zu spät sei. Washington war da unter diversen Präsidenten bekanntlich zögerlicher, Anna, aber auch die sich stets als ja wie gute Freunde präsentierenden Trump und Netanyahu sind sich bei den Kriegszielen wohl keineswegs so einig, wie sie die Welt glauben lassen wollen.
Ja, wir haben das ja zum Teil auch schon gehört, wie das da auseinandergeht. Aber jetzt gab es ja diese Woche Äußerungen, glaube ich, die uns jetzt nochmal besonders hellhörig gemacht haben.
Genau, und die fielen im Rahmen einer Kongressanhörung von Tulsi Gabbard, der umstrittenen Geheimdienstchefin im Kabinett Trump. Und umstritten nenne ich die, weil ihr Kritiker vorwerfen, seit Jahren bewusst Desinformationen im Sinne des russischen Machthabers Putin und des syrischen Diktators Assad verbreitet und deren Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen verharmlost zu haben. Gabbard war lange Demokratin, hat ihren Austritt 2022 dann damit begründet, die demokratische Parteiführung bestünde aus, Zitat, elitären Kriegstreibern, Zitat Ende. Sie lief später zu den Republikanern über und gibt sich jetzt als ja, Trump-treue Magerkonservative.
Ja, als Magerkonservative, aber trotzdem überraschend, was sie gesagt hat. Tulsi Gabbard vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses. Was genau?
Ja, zu den israelischen und amerikanischen Kriegszielen hat sie eingeräumt, dass diese eben nicht identisch seien.
We can see through the operations that the Israeli government has been focused.
Wir können an den Militäroperationen sehen, dass Israels Regierung sich darauf konzentriert, Irans Führung auszuschalten und verschiedene Figuren des Regimes zu eliminieren, angefangen mit dem Ayatollah, dem geistlichen Führer. Und sie konzentrieren sich weiter auf dieses Ziel. Präsident Trump hat erklärt, seine Ziele seien die Zerstörung des iranischen Raketenprogramms, also Abschussrampen und Produktionsstätten, sowie die Zerstörung der Marine des Mullah-Regimes inklusive der Fähigkeit, Seeminen zu legen.
Ja, und ähnlich hat sie sich später auch vor einem Senatsausschuss geäußert. Explosiver ist aber noch was anderes, Anna. Denn Gabbard hat in einer schriftlichen Aussage für die jährliche Bedrohungsanalyse offen ihrem Chef, also Donald Trump, widersprochen. Der Iran habe zum Zeitpunkt der jüngsten amerikanischen Angriffe keine aktive nukleare Bedrohung dargestellt. Anders als Trump behauptet, habe das Regime nach den Zerstörungen unterirdischer Atomanlagen im 12-Tage-Krieg des vergangenen Jahres keine nuklearen Anreicherungskapazitäten wieder aufgebaut. Viele Experten geben Gabbard in diesem einen Punkt recht. Ihren Job dürfte sie dennoch bald los sein, glaube ich.
Ich bin gespannt, was da noch kommt, weil ich auch sehr überrascht war, dass sie solche Aussagen vor dem US-Repräsentantenhaus gemacht hat. Das ist ja wirklich etwas anderes als das, was Trump sagt, zumindest was Trump jetzt sagt. Wenn man mal auf Israel und die USA guckt jetzt und wenn es darum geht, dass sie ihre Kriegsziele erreichen wollen, wie kommen sie denn voran?
Ja, wir kennen die Pläne nicht, insofern ist es schwer zu messen und wir können ja auch die Wirkung der Militärschläge ebenfalls nicht unabhängig überprüfen. Aber es ist wenig überraschend, dass sowohl in Washington als auch in Tel Aviv militärische Überlegenheit und Zuversicht demonstriert wird und in Washington zumindest auch Dünnhäutigkeit, wenn öffentlich bezweifelt wird, was im Pentagon ersonnen wurde. Noch einmal dazu Pete Hegseth.
The media here, not all of it, but much of it.
Die Medien hier, nicht alle, aber viele, wollen, dass ihr nur 19 Tage nach diesem Konflikt denkt, wir taumeln auf einen Abgrund zu oder in einen endlosen Krieg oder versinken im Morast. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Als eine von Hunderttausenden, die im Irak und in Afghanistan kämpften und gesehen haben, wie dumme Politiker wie Bush, Obama und Biden amerikanische Glaubwürdigkeit vergeuden, sage ich euch, dieser Krieg ist nicht wie die anderen. Präsident Trump weiß es besser.
President Trump knows better.
Ja, soweit Trumps Verteidigungsminister, der ja Kriegsminister genannt werden will. Zumindest die verbale Munition scheint Hegseth also nicht auszugehen. Unabhängige Militärexperten bezweifeln allerdings, dass die USA und Israel ihre Kriegsziele bald erreichen können. Es ist ja auch die Frage, wohin die gezielte Ermordung von Führungspersonal des iranischen Regimes am Ende führen soll. Die Strategie solcher Tötungen verfolgt Israel bekanntlich schon lange, ob gegen die Köpfe der Terrororganisationen Hisbollah oder Hamas. Trotzdem feuert die Schiitenmiliz bekanntlich aus dem Libanon immer noch Raketen auf Israel ab und trotzdem kontrolliert die Extremistengruppe Hamas noch immer die Hälfte des Gazastreifens und hat ihre Waffen nicht niedergelegt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagt, die Angriffe auf die iranische Führung sollten die Regierung so weit schwächen in Teheran, dass ein Umsturz durch das Volk möglich wird. Anzeichen für einen solchen Aufstand hat es seit Kriegsbeginn aber nicht gegeben, insbesondere nach der blutigen Niederschlagung von Massenprotesten im Januar. Und es bleibt auch ein Risiko, dass Getötete danach als Märtyrer verehrt werden und ihre Nachfolger noch radikaler sind. Insofern muss sich nicht nur Trump, sondern auch Netanyahu die Frage nach der Exit-Strategie gefallen lassen, Anna.
Dann lass uns jetzt mal vom Krieg im Nahen Osten auf den Krieg in der Ukraine kommen und vor allen Dingen lass uns auf das Geld gucken, das Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, braucht, um diesen Krieg zu finanzieren. Da hatten sich ja die europäischen Staats- und Regierungschefs Anfang Dezember, also vergangenes Jahr, im Prinzip darauf verständigt, einen 90 Milliarden Euro Kredit an die Ukraine zu geben. Und jetzt hat sich ja Viktor Orban quergelegt. Der ungarische Ministerpräsident, da wird in 4 Wochen gewählt und Orban sagt Nein. Und die Hoffnung war, dass jetzt bei ihrem Gipfel am diesem Donnerstag Orbán Ja sagen würde. Aber das hat nicht so richtig funktioniert, Stefan, oder?
Nee, das hat nicht funktioniert, weil sich eben nur 25 der 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag einer Gipfelerklärung anschlossen, die eine Auszahlung des Darlehens ab Anfang April vorsieht. Du hast das gesagt, der ungarische Regierungschef Viktor Orbán und auch sein slowakischer Kollege Robert Fico verweigerten ihre Zustimmung, obwohl ja beide Länder dem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre beim Gipfel im Dezember noch zugestimmt hatten. Hintergrund der Blockadehaltung, das noch kurz, ist ein Streit um die Druzhba-Pipeline, die normalerweise immer noch russisches Öl durch die Ukraine in die beiden EU-Länder transportiert. Aber diese Pipeline war nach ukrainischen Angaben im Januar bei einem russischen Angriff beschädigt worden. Die Reparatur geht laut Zelensky nicht so schnell. Orbán hält das für vorgeschoben und blockiert wegen der ausbleibenden Öllieferungen sowohl das EU-Darlehen für die Ukraine als auch übrigens ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Zum Vorteil und vermutlich auch zur Freude von Wladimir Putin.
Bestimmt zur Freude von Wladimir Putin. Aber hat es nicht auch Signale von Zelensky gegeben, dass er kompromissbereit ist, beziehungsweise die Ukraine kompromissbereit ist?
Ja, diese Signale gab es. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, der dem Gipfeltreffen ja per Video zugeschaltet wurde, hatte in Aussicht gestellt, die beschädigte Pipeline bis Anfang Mai zu reparieren. Und die EU hatte sogar angeboten, die Kosten zu übernehmen. Orbán zeigte sich von diesen Ankündigungen aber unbeeindruckt und sagte schon vor dem Gipfel:
Wir warten auf das Öl. Alles andere ist nur ein Märchen. Deshalb glauben wir an Fakten. Das Öl muss in Ungarn ankommen und dann beginnt ein neues Kapitel. Bis dahin können wir keinen pro-ukrainischen Vorschlag unterstützen.
Ja, Orbán behauptete, ohne russisches Öl würden ungarische Haushalte und Unternehmen bankrott gehen. Diese Botschaft war vor allem Richtung Heimat gerichtet, das ist mein Eindruck, denn schon am 12. April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Umfragen zeigen, dass der seit 16 Jahren regierende Rechtspopulist und seine Fidesz-Partei stark unter Druck stehen. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo warf Orbán dann auch vor, die Ukraine als Waffe in seinem Wahlkampf zu benutzen.
Ja, und der Unmut und auch der Frust der meisten europäischen Staats- und Regierungschefs, der war in Brüssel unüberhörbar. Jetzt müssen die andere Wege finden, die notwendigen Sicherheiten für das geplante Darlehen für die Ukraine bereitzustellen. Welche?
Ja, das ist noch nicht ganz klar, denn derzeit soll ja eigentlich der EU-Haushalt genutzt werden, weshalb Ungarn dieses Vetorecht hat. Das Geld soll ja den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. Das muss jetzt anders abgesichert werden. Und wie nötig das ist, zeigen die vergangenen Tage, in denen der von Putin befohlene Terror aus der Luft weiterging. Bei russischen Angriffen sind in der ostukrainischen Region Sumy nach ukrainischen Angaben 3 Menschen getötet worden durch einen Drohnenangriff. In Kutia-Michailivski kamen laut ukrainischen Staatsanwälten am Donnerstag 2 Brüder im Alter von 33 und 37 Jahren ums Leben. Und in Velika Pisarivka wurde ein 62-Jähriger ebenfalls bei einem Drohnenangriff getötet. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland die Ukraine in der Nacht mit insgesamt 133 Drohnen an. 109 davon konnten abgefangen werden. Und neben der Region Sumy wurde demnach auch die Schwarzmeerstadt Odessa attackiert. Lokalen Behördenvertretern zufolge wurden dabei 4 Menschen verletzt. So geht Russlands Angriffskrieg weiter, Anna, während die Welt auf den Nahen Osten schaut.
Ja, vielen Dank, Stefan. Und wir kommen jetzt vom Krieg gegen die Ukraine auf den Krieg im Nahen Osten. Wir wollen einen besonderen Blick auf die Straße von Hormus werfen. Und ich freue mich, mit einem Marineexperten sprechen zu können. Mit Dr. Moritz Brake, Reserveoffizier der deutschen Marine. Er ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Nexmaris und außerdem Senior Fellow bei CASSIS. Das ist ein strategischer Think Tank der Universität Bonn. Herr Brake, herzlich willkommen. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Engelke.
Herr Brake, vor 3 Wochen haben die USA und Israel den Iran angegriffen, zum ersten Mal angegriffen. Was haben Sie damals gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben?
Ja, es war etwas, was sich, ich sag mal, im Vorfeld durch einige Vorauspositionierungen der US-Truppen natürlich ein Stück weit angekündigt hat, aber es hätte ja auch auf dem Niveau bleiben können, dass eine sehr, sehr glaubwürdige Drohkulisse aufgebaut wird, die dann benutzt wird, um den Iran möglicherweise zu angestrebten Konzessionen zu bewegen. Aber als der Angriff dann kam und vor allem auch in dem Ausmaß kam, mit einem sofortigen, sehr umfassenden Enthauptungsschlag auf die politische Führung und militärische Verantwortliche und einer flächendeckenden Angriffe auf militärische Einrichtungen, da war klar, das hat einen ganz neuen Charakter hier im Vergleich zu früheren, eben auch den Angriffen im letzten Jahr. Also das Ganze deutete schon darauf hin, dass die Amerikaner und die Israelis hier jetzt gemeinsam den Regime-Change im Iran anstreben.
Und haben Sie sofort auch an die Straße von Hormuz gedacht?
Ja, tatsächlich schon. Denn es ist auch in früheren Szenarien ja klar gewesen, dass der Iran sich genau auf diese Bedrohung mit diesem Druckmittel vorbereitet. Also es ist also so, dass das geopolitische Faustpfand ist, was der Iran natürlich nutzen kann und auch mit einfachsten Mitteln blockieren kann, um hier Druck vor allem auf die Region aufzubauen, aber über die Effekte auf dem Weltmarkt natürlich auch ein gutes Stück weit auf Europa und auch auf die USA, im Prinzip auf die gesamte politische Landschaft, also inklusive auch hier China und Russland natürlich als seine Partner zu aktivieren und über den Druck der Öllieferungen an China auch natürlich schnell zu versuchen, den wichtigsten Verbündeten hier ins Boot zu holen.
Sie kommen ja gerade zurück von einer Tagung aus Bremerhaven und dort ging es um den Schutz maritimer Infrastrukturen. Wie viel haben Sie dort bei Ihrer Tagung darüber gesprochen, was jetzt gerade in der Straße von Hormuz passiert oder auch gar nicht passiert?
Ja, genau. Also das war ein Workshop der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation, der sich speziell mit dem Bereich Unterwasserortung befasst. Und das ist natürlich ein Aspekt, der nicht nur beim Schutz unserer, fest installierten kritischen Infrastruktur eine Rolle spielt, sondern auch, wenn es um den Schutz von Seewegen geht, was ja auch eine Form unserer kritischen Infrastruktur ist. Und hier in der Straße von Hormuz sehen wir, dass der Aspekt Unterwasser eine riesengroße Rolle spielt. Denn die Gefahr durch Minen ist etwas, das natürlich Schifffahrt schon seit sehr langer Zeit bedroht, seit den Weltkriegen immer bekannt. Aber hier in diesem konkreten Fall sehen wir, dass der Iran mit sehr einfachen Mitteln in der Lage wäre, effektiv die Passage durch die Straße von Hormuz zu blockieren. Und da braucht es natürlich technische Mittel. Und insofern war diese Auseinandersetzung hier in Bremerhaven hochspannend, weil wir da innovative Ansätze hatten aus der Forschung, aber auch aus der Industrie, die gezeigt haben, was mit heutigen Technologien möglich ist, um Minenräumung eben nicht mehr in vor allem, Handarbeit oder durch starke menschliche Expertise durchführen zu müssen.
Haben Sie da quasi schon Lösungen besprochen, die Donald Trump gut gebrauchen könnte, um wieder Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz zu schicken?
Ja, also nicht nur Donald Trump, sondern ich denke in allererster Linie die Staaten in der Region, denn die Golfstaaten sind ja noch viel mehr betroffen von der Sperrung als der Weltmarkt und damit die Amerikaner und wir in Europa. Denn es gehen ja nicht nur keine Öltransporte raus durch die Straße von Hormuz, sondern andere kritische Transporte kommen aktuell nicht rein. Und das kann eine Volkswirtschaft nicht lange durchhalten. Wenn man sich vorstellt, dass über 90% des weltweiten Warenverkehrs übers Meer geht, dann ist das natürlich für die Anrainerstaaten am Golf, die keine Alternative haben, als durch die Straße von Hormuz am Seeverkehr teilzunehmen, eine Situation, die sie nicht lange durchhalten können.
Und gibt es da Möglichkeiten für die Anrainerstaaten, für die Golfstaaten?
Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Klassischerweise, das, was ja auch die deutsche Marine einsetzt, sind ja schon technische oder hochtechnologische Systeme, wo von Booten, also von der Klassifizierung der deutschen Marine her, eben ist eine Minenjagdeinheit, ein Boot in der Struktur. Also dass die spezialisierten Kriegsschiffe, die Minenräumung machen, müssen schon mit sehr viel Technologie arbeiten, um mit heutigen Minenbedrohungen zurechtzukommen. Aber es sitzen immer noch Menschen auf diesen Booten und die müssen sehr aufmerksam diese, ferngelenkten Unterwassersysteme zum Beispiel anleiten, müssen ihre Bilder auswerten, müssen Entscheidungen treffen, wie mit einem verdächtigen Kontakt zu verfahren ist, müssen sich möglicherweise weitere Informationen einholen und dann die Entscheidung treffen, wie sie das, so eine Mine beseitigen. Das ist relativ aufwendig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Iran vor Beginn des Krieges etwa 5000 Minen besessen hat, nach Schätzungen der Royal Navy, und es vielleicht auch nur 10% geschafft haben sollten, das Bombardement Israels und der USA zu überstehen, dann wären das immer noch so viele Minen, dass es ganz schön aufwendig wäre, die alle sozusagen auf diese Weise zu räumen. Und obendrein müssen diese Minenräumeinheiten dabei recht langsam fahren und werden damit auch zu gefährdeten Zielen. Das heißt, es ist sehr einfach für einen Gegner, eine solche Minenräumeinheit während der Arbeit anzugreifen. Und somit müssten sie auch aufwendig geschützt werden. Und wenn man jetzt aber eine Lösung hätte, und das sind ja genau Themen, über die wir eben jetzt in Bremerhaven diskutiert haben, unter anderem, wo man das Ganze stärker automatisiert, sogar ja mit autonomen Systemen betreiben könnte, die selber das ganze Gebiet kartieren, die man nur absetzt, die man nicht permanent durch ein Boot begleiten muss, wo keine Menschen in der Nähe sein müssen, die dann gefährdet werden. Und dann könnte man feststellen, wo sind denn überhaupt riskante Kontakte? Vor allem, wenn man regelmäßig solche Gegenden untersucht, kann man ja auch Ist-Zustände abgleichen und sagen, okay, ist da möglicherweise was dazugekommen, was da vorher nicht war? Gibt es Anomalien, die verdächtig sind? Und dann kann man immer noch entscheiden, kann man so eine Bedrohung umfahren? Kann man sie ja durch eine Explosion zum Beispiel unschädlich machen? Gibt es verschiedene Wege, die dann auch je nachdem pragmatisch gewählt werden können? Und solche autonomen Systeme gibt es. Und die könnten in viel größerer Zahl eingesetzt werden. Vor allem, wenn wir, das war eine Erkenntnis jetzt in Bremerhaven, ja, wäre es toll gewesen, wenn in sowas schon, ich sag mal, vor 2, 3 Jahren Geld investiert worden wäre, es anzuschaffen, systematisch zu implementieren in europäischen Marinen oder in der deutschen Marine, um es dann jetzt hier kurzfristig auch als Technologiehilfe zum Beispiel in die Region zu geben, mit Experten auszubilden und Technologien zur Verfügung zu stellen.
Sie sprechen aber davon, man könnte und es wäre schön gewesen. Das heißt, das wäre ein Weg, aber zurzeit ist es keiner.
Nun ja, also es ist ja auch jetzt durchaus denkbar, wenn man sagt, wir nehmen die Ressourcen in die Hand, die Industrie kann diese Dinge herstellen und man sagt, man fängt vielleicht erstmal kleiner an. Das ist ja immerhin so, wenn man mit 1 oder 2 solcher Systeme die Gegend bestreift, dann kriege ich schon mal einen ersten Eindruck, könnte vielleicht nicht die gleiche Frequenz bieten, als wenn ich mehr zur Verfügung habe, muss mit Ausfällen rechnen, habe natürlich trotzdem Risiken, aber solange ich nur Technologie riskiere, nur Sachwerte sozusagen, lässt sie sich das sehr gut rechtfertigen. Und dieses Risiko kann man eingehen.
Ja, und haben denn die Marinen diese unbemannten Systeme bereit, sodass sie sie einsetzen können?
Also meiner Kenntnis nach sind das vor allem experimentelle Phasen, also wo man mit einzelnen Systemen Dinge ausprobiert, aber noch keine systematische Einführung. Und das ist dann auch ein Aspekt oder ein, ich sag mal, ein Beispiel, wo man über den eigenen Schatten springen könnte und sagt, wir haben hier einen konkreten Bedarf, eine konkrete krisenhafte Entwicklung, wir haben einen Krieg, in dem wir ja eine Maßnahme finden müssen, die obendrein Menschenleben rettet vor Ort und auch in den Bedienern. Dann gehen wir diesen Sprung und nehmen ein System, was noch nicht bis zum Ende durcherprobt ist, beispielsweise in der deutschen Marine oder in anderen europäischen Marinen, und erproben es im Einsatz. Denn das Risiko ist vertretbar aus meiner Sicht. Also so wie die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung ja auch Systeme schlicht einfach an der Front einsetzt und feststellt, wenn sie funktionieren, werden sie weiterverwendet und mehr davon bestellt und noch weiter verbessert. Und Systeme, die nicht funktionieren, setzt man eben nicht mehr ein.
Aber wenn wir auf die Situation jetzt gucken, da sind die Systeme erstmal in dem Sinne nicht hilfreich, die unbemannten Systeme. Gehen Sie denn davon aus, dass sich schon viele Seeminen in der Straße von Hormuz befinden? Ich frage das auch, weil ja durchaus noch Schiffe, nicht viele, aber immer noch Schiffe durch diesen Wasserweg fahren.
Ja, das große Problem mit Minen ist eben, sie sind sehr einfach auszubringen und sehr schwer zu räumen. Und da der Iran über die Fähigkeit verfügt, müssen wir auch davon ausgehen, dass er sehr kurzfristig Minen legen kann oder möglicherweise auch Minen gelegt hat, die man erst später aktiviert. Das heißt also, es wäre fahrlässig anzunehmen, dass es keine Minengefahr gibt, auch wenn sie bisher noch nicht bestätigt ist.
Die Minen sind die eine Gefahr für Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Und dann gibt es noch iranische Schnellboote. Inwieweit sind die eine Gefahr für Handelsschiffe oder auch für Kriegsschiffe?
Das Problem hier ist natürlich, dass solche Boote schwer aufzufassen sind, je nach Bauart, aber auch einfach schlicht aufgrund der Größe. Wenn man selber zur See fährt, dann merkt man, dass bestimmte Radarkontakte erst sehr spät erfasst werden und kleine Boote bei entsprechendem Seegang gehen schnell unter. Das heißt, das ist eine Reaktionszeit ist mitunter sehr kurz, bis man denn bemerkt hat, dass sich da irgendwas anbahnt. Und dann könnten die möglicherweise schon in Reichweite sein für Angriffe mit Raketenwerfern oder eben auch mit sprengstoffbeladenen Booten, die dann mit hoher Geschwindigkeit sich auf ihr Ziel stürzen. Auch dafür gab es ja in der Vergangenheit Beispiele noch mit einfacheren Mitteln und heute verfügt der Iran über deutlich mehr Kapazitäten und der Iran grundsätzlich verfügt über ganz andere Mittel, als das zum Beispiel die Houthis im Roten Meer gezeigt haben. Und das Ganze wird ja auch nochmal ergänzt um die Fähigkeit, Marschflugkörper und ballistische Raketen einzusetzen und Drohnen aus der Luft. Und das heißt, wenn ein Gegner wirklich sich zum Ziel setzt, nicht nur irgendwo an verschiedensten Stellen Unruhe zu stiften und Nadelstiche zu setzen, sondern gezielt ein Kriegsschiff anzugreifen, dann würde er natürlich einen koordinierten Angriff machen, der auf vielen verschiedenen Bereichen dieses Schiff herausfordert. Mhm. Also in einem Bereich, wo vielleicht eine Minenbedrohung besteht, gleichzeitig mit Drohnen zu operieren, Marschflugkörper einzusetzen, ballistische Raketen, ja, um dann auch die Verteidigungssysteme dieser Schiffe zu überlasten.
Das hört sich nach einer Menge Gefahr an, wenn man sich überlegt, Minen, dann die Schnellboote und dann eventuell ballistische Raketen. Militärisch gilt die Meerenge, die Straße von Hormuz, als der schwierigste Seeraum der Welt. Sehen Sie das auch so?
Nun ja, aktuell auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen, das, was der Iran da in die Waagschale werfen kann, auch nach über zwei Wochen starkem Beschuss durch Bombardements durch die Amerikaner und die Israelis, ist der Iran immer noch in der Lage, hier Drohnenangriffe auszuführen, eben auch Marschflugkörper und ballistische Raketen einzusetzen. Damit ist es hochgefährlich, hier für Kriegsschiffe eingesetzt zu werden. Man braucht diese Schiffe, um ein Stück weit Sicherheit zu geben, wenn man hier mit Handelsschiffen durch wollen würde oder wenn man zum Beispiel mit speziellen Schiffen Minen räumt. Aber gleichzeitig wären eben auch diese Kriegsschiffe ein absolutes Hochwertziel für die Iraner. Und es wäre natürlich auch, müsste man damit rechnen, dass diese Schiffe selber mit unter Umständen allem angegriffen werden, was der Iran zur Verfügung hat. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass die aktuell zwar von Beginn des Krieges bis heute stark gesunkene Zahlen von täglichen Drohnenangriffen und Einsätzen von Flugkörpern darauf hindeuten, dass Kapazitäten geschwunden sind beim Iran, das aber nicht heißt, dass er nicht auch Reserven gehalten hat. Also es kann also durchaus sein, dass uns in dem Moment, wo europäische Kriegsschiffe hier in die Nähe kämen, plötzlich mit einem ganz massiven Angriff konfrontiert werden.
Ich ahne schon Ihre Antwort und möchte Ihnen aber trotzdem nochmal die Frage unseres regelmäßigen Hörers Günther Diem stellen. Und zwar sagt er, die Straße von Hormuz ist doch selbst an der engsten Stelle über 30 Kilometer breit. Warum ist es so schwierig, einen schmalen Streifen davon nahe der omanischen Enklave, also mit maximalem Abstand zur iranischen Küste, zu sichern, dass so dann Handelsschiffe da durchfahren könnten? Und Günther Diem schreibt, er verstehe die Möglichkeit von ballistischem Beschuss innerhalb dieser Distanz, aber könnte das nicht gut durch an der südwestlichen Küste stationierten Luftabwehrsysteme wie Patriot gesichert werden?
Das ist natürlich ein vielversprechender Ansatz, aber das Problem, was wir hier haben, ist zweierlei, dass wir uns aktuell in einer Kriegslogik befinden. Das heißt, hier müssen wir davon ausgehen, dass weder die Handelsschiffe noch die Patriot-Stellung oder die Kriegsschiffe, die wir dafür einsetzen, die Handelsschiffe zu schützen, ohne Schaden dabei rauskommen. Ja, das heißt, für die Handelsschiffe, die verlassen das, was kommerziell für sie tragfähig ist. Also wenn man einem Reeder sagt, du hast eine Investition zu tätigen und gehst ein kommerzielles Risiko ein, dann rechnet er sich das raus und macht das. Aber in diesem Fall haben wir es ja mit einem kriegerischen Risiko zu tun, dass das Schiff komplett verloren geht. Da geht auch die Versicherung aktuell gar nicht mit. Das heißt also, wer als Reeder sich entscheidet, sein Schiff da durchzuschicken, riskiert den Totalverlust seines wertvollen Schiffes plus Ladung. Das können schnell riesige Werte werden. Bei einem Containerschiff kommen wir schnell in den Bereich einer ganzen Milliarde, die da an Sachwerten auf dem Spiel steht. Aber der entscheidende Faktor nach obendrein ist natürlich hier, dass die Kapitäne auch für das Leib und Leben ihrer Besatzung verantwortlich sind. Und wenn die da durchfahren und ja davon ausgehen müssen, dass es doch ein hohes Risiko gibt, dass sie getroffen werden, dann können sie dieses Risiko nur schlecht eingehen. Das lastet auf ihren Schultern. Und wenn man das jetzt auf die militärische Situation überträgt, dann gucken wir uns an, dass wir in Europa zu wenig von diesen hochwertigen militärischen Ressourcen haben. Patriot-Abwehrstellungen, die Fähigkeit, den Luftraum zum Beispiel über Deutschland, über den Baltikum zu schützen. Wenn wir uns vorstellen, hier würde ein ähnliches Angriffssystem greifen, wie das gerade vom Iran vorgemacht wird, eine Kombination aus vielen Drohnen, also Drohnenschwärme plus Flugkörper plus ballistische Raketen, dazu wäre natürlich auch Russland in der Lage, dann würde jedes Patriot-System, was man da unten hinstellt, hier oben fehlen. Und man riskiert es. Es würde da hingestellt werden, wo jetzt ja auch schon der Iran bewiesen hat, dass er in der Lage war, hochwertige, teure Flugabwehrradare der Anrainerstaaten zu zerstören, gezielt. Und das wäre hier auch so. Wir stellen militärische Hochwerttechnologie dorthin, um Schutz der Straße von Hormus zu gewährleisten, der nicht absolut sein wird. Es wird Lücken geben, es wird trotzdem erfolgreiche Angriffe geben, so wie erfolgreich Drohnen auch die Golfstaaten weiterhin erreichen. Und wir riskieren dabei seltene militärische Hochtechnologie, die wir auch an anderer Stelle brauchen und nicht mal eben in kurzer Zeit nachproduzieren. Mhm. Und das Gleiche gilt dann umso mehr natürlich auch für die Kriegsschiffe. Und deswegen müssen wir uns sehr gut überlegen, ob wir das machen und unter welchen Rahmenbedingungen wir das machen.
Die New York Times und auch andere US-Medien haben berichtet, dass sich die US-Streitkräfte nicht darauf vorbereitet haben, dass der Iran die Straße von Hormuz faktisch dicht machen könnte. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gleich darauf hingewiesen, dass das natürlich wirklich so ein Faustpfand ist, was der Iran besitzt und was ja auch einfach seit Jahrzehnten bekannt ist. Kann das sein, dass die US-Streitkräfte nicht wirklich darauf vorbereitet waren, dass sie das nicht auf dem Zettel hatten?
Ich meine, am Ende ist es eine Spekulation, wie sowas vonstatten gegangen ist. Aber die Streitkräfte sind meiner Meinung nach mit Sicherheit darauf vorbereitet gewesen oder mit Sicherheit war ihnen bewusst, in welches Risiko sie sich da begeben. Denn die US-Marine ist ja seit Jahrzehnten in der Region präsent und hat auch umfangreiche Erfahrung in Kampfeinsätzen dort. Das ist also nicht völlig neu. Aber es ist ja eine Sache, ob das Militär dieses Wissen hat und ob dieser Rat dann auch von der politischen Führung berücksichtigt wird. Und es kann ja auch Gründe geben, Risiken bewusst in Kauf zu nehmen. Also selbst wenn der Rat gegeben wurde und die Politik diesen Rat erhalten hat, kann sie sich entschieden haben, ich mache das trotzdem, obwohl das Risiko besteht. Und beides müssen wir letztlich ja auch annehmen. Es könnte also sein, dass entweder der Rat nicht durchgedrungen ist oder aber, dass, obwohl der Rat durchgedrungen ist, sich ja der US-Präsident anders entschieden hat und einfach gesagt, ich mache das trotzdem, obwohl das riskant ist.
Gucken wir auf die politische Führung in den USA, gucken wir auf US-Präsident Trump. Er hat ja jetzt europäische und asiatische Partner recht undiplomatisch aufgefordert, beim Schutz der Handelsschiffe zu helfen, beim Schutz der Handelsschiffe, die durch die Straße von Hormuz wollen. Sie haben sich gerade schon sehr zurückhaltend zu den Möglichkeiten geäußert, aber könnte man denn militärisch ausreichend Handelsschiffe schützen oder ist einfach diese Gefahr, ein Schiff zu treffen, das würde schon für verheerende Auswirkungen sorgen?
Die verheerenden Auswirkungen, natürlich klar, für die Menschenleben, aber auch für die Umwelt, wenn wir so einen Tanker verlieren würden sozusagen in der Region. Aber es ist eben so, dass die kommerzielle Logik, also die Schifffahrt in Friedenszeiten, nicht funktioniert, wenn das Risiko zu hoch ist, hier in einem noch fortdauernden Krieg eingesetzt zu werden. Und das ist auch, denke ich, die Vorbedingung für einen vernünftigen Einsatz europäischer Marinen hier in der Region, dass der Krieg erstmal zu Ende kommt. Denn solange in der Weise jetzt, wie jetzt gekämpft wird durch den Iran, riskieren wir eben auch nicht nur die Kriegsschiffe, die dort eingesetzt werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass auch hier erfolgreiche Treffer möglicherweise unsere Schiffe erreichen, dass damit auch die Soldatinnen und Soldaten hier durchaus ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber dass wir auch militärische Ressourcen einsetzen, die wir sowieso zu wenige haben. Also wenn man sich einfach vorstellt, die Amerikaner und die Israelis haben in den ersten 2 Wochen etwa 1000 Flugabwehrraketen verschossen auf Angriffe des Irans. Und wenn wir uns vorstellen würden, europäische Flugkörpermagazine sind ja nun mal sowieso schon nicht so reichhaltig bestückt und wir gucken, dass wir mit aller Dringlichkeit diese Magazine füllen und uns aufstellen für eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland und jetzt in einer solchen Mission zum Schutz von Tankerpassagen in großem Stil Flugkörper einsetzen müssten, dann schießen wir unsere eigenen Magazine ebenfalls leer. Und dann müssen wir uns fragen, zu welchem Ziel? Also soll das nur geschehen, um den Preis an der Tankstelle zu drücken? Oder verfolgen wir damit so wichtige politische Ziele, die ein so komplexes Risiko rechtfertigen? Und natürlich kann man das sich betrachten und sagen, gut, es geht darum, das Bündnis zu den Amerikanern aufrechtzuerhalten. Es geht darum, die Region zu stabilisieren. Es geht darum, zu verhindern, dass der Iran gestärkt aus der Situation hervorgeht. Ja, der Iran gehört zur Proto-Allianz, könnte man sie nennen, aus China, Iran, Russland und Nordkorea. Das heißt also, Der Krieg im Iran betrifft natürlich auch uns hier in Europa direkt. Der Iran hat einen Effekt auf die russische Kriegsführung in der Ukraine. Und jede Drohne, die der Iran da unten verschießt, kann nicht an Russland geliefert werden und auf die Ukraine fliegen. Das heißt also, wir sind ja nicht völlig unbeteiligt. Aber wir müssen uns eben überlegen, ob wir die Ressourcen, die wir haben, an dieser Stelle optimal einsetzen oder ob wir sagen müssen, obwohl es gute Interessen und gute Gründe gibt, die dafür sprechen, sich hier zu engagieren, dass es doch Stellen gibt, an denen wir noch viel dringlicher unsere knappen Ressourcen einsetzen müssen.
Da gibt es ja die bisherige Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs, jetzt erstmal während des laufenden Kriegs nicht zu unterstützen, aber möglicherweise nach einem wie auch immer gearteten Friedensschluss. Nun ist Donald Trump ja auch sehr stolz auf das amerikanische Militär, weil es so stark ist. Wie sehr sind denn die US-Streitkräfte tatsächlich auf die Hilfe anderer Staaten, wie eben zum Beispiel auf uns, auf Großbritannien oder Frankreich angewiesen?
Schaut man sich die US-Streitkräfte in den Missionen der vergangenen Jahrzehnte an, dann war das immer sehr wertvoll, hier auf Bündnispartner zurückzugreifen, vor allem mit Spezialisierungen. Und in diesem Fall, die Minenräumung ist etwas, wo europäische Marinen die US-Marine immer wieder unterstützt haben, gerade in der Region. Und das wäre etwas gewesen, wenn man frühzeitig miteinander sich abgestimmt hätte, wo man hier hätte, ich sag mal, Kapazitäten vielleicht in der Region bereithalten können. Aber das ist ja auch die Aussage des Bundeskanzlers gewesen bei seinem Statement im Bundestag. Hätte man ihn vorher gefragt, hätte er auch abgeraten. Also dieses Vorgehen, so wie es jetzt läuft, ist ja auch keines, bei dem die Europäer, wenn man sie gefragt hätte, gesagt hätten, super, so machen wir das jetzt. Ja? Und insofern ist das schon auch einfach unter Betrachtung der Risiken und der politischen Ziele, die man damit verbinden könnte, eine vernünftige Entscheidung zu sagen, wir schicken in diesen noch fortdauernden Krieg unsere Kriegsschiffe nicht rein. Aber selbst wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie es ja auch durchaus sinnvoll zu diskutieren ist, wollen wir in einer Friedensregelung danach zum Beispiel durch eine Marinemission für Stabilität beitragen. Das kann eine gute Idee sein, aber die Voraussetzungen müssen eben ganz klar sein. Und auch hier müssen wir dann mit sehr großem Kräfteansatz reingehen. Denn wenn wir uns überlegen, dass der Iran ja dann Zeit hätte, sozusagen durchzuatmen, seine Magazine an Drohnen möglicherweise und Marschflugkörpern aufzufüllen mit Unterstützung aus Russland, aus China, dann wären die natürlich in der Lage, in einer Massivität die Luftverteidigungsfähigkeiten von unseren Fregatten an die Grenzen zu bringen, dass wir da nicht nur mit ein, zwei oder drei Fregatten auftreten könnten, sondern das müsste im Grunde der größte Flottenverband sein, den wir seit Jahrzehnten dort unten hingeschickt hätten. Und dann ist fraglich, ob die europäischen Marinen alle zusammen überhaupt in der Lage wären, genügend Luftverteidigungsfähigkeit einzusetzen. Denn dann würden wir ja von hypothetischen vielleicht 10 Fregatten oder mehr sprechen, die sich gegenseitig schützen können, wenn es darum geht, hier eine militärische Präsenz unter der Gefahr eines Angriffs aus dem Iran aufrechtzuerhalten.
Und an der Stelle haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, was die eigentlichen Aufgaben zum Beispiel der deutschen Marine sind, wenn man auf die Ostsee schaut und wenn man auf andere Einsatzgebiete schaut. Das müsste dann ja auch alles übereinander passen.
Genau so ist es. Ja, und deswegen, wenn man über so eine Mission redet, muss sie vor allem ja auch praktikabel sein. Und ein Punkt, über den aus meiner Sicht nicht genug gesprochen wird aktuell, ist die Ertüchtigung der Golfstaaten zum Beispiel. Das ist etwas, wo die Europäische Union ja in den letzten Jahrzehnten sehr gute Kompetenz aufgebaut hat, wenn es darum geht, andere Staaten militärisch oder auch mit Sicherheitskräften im Allgemeinen zu ertüchtigen. Und hier könnten wir ganz konkret Technologiehilfe leisten, auch was, Stichwort dieser Workshop hier zum Thema Unterwasserortung, wenn es darum geht, Minen zu detektieren und auch einen Status quo zu erheben, also ein gutes Bild davon zu haben, wie sieht eigentlich diese Straße von Hormuz aktuell aus. Und ich würde sofort merken, wenn jemand eine Mine platziert, dass man da technologisch unterstützen kann, das liegt auf der Hand. Da haben wir viele Ressourcen in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt. Wir könnten mit Ausbildungshilfe unterstützen und wir könnten eben auch tatsächlich mit den Golfstaaten, das sind ja entwickelte Staaten mit vielen eigenen Ressourcen, wo man auch ein gemeinsames Engagement finden könnte und sagen, wir helfen bei der Drohnenabwehr, wir helfen bei der Minenräumung oder der Unterwasserdatenerhebung und im Gegenzug lernen wir ja selber auch dabei. Also ein System, was in der Lage ist, mit den Angriffen aus dem Iran gut umzugehen, ist ein System, was wir so in Europa auch brauchen. Und im Zweifelsfall eher noch besser, wenn wir uns überlegen, dass Russland ja über noch mehr Ressourcen verfügt.
Es ist doch eigentlich bemerkenswert, wenn man sich überlegt, die USA und Israel bombardieren jetzt seit 3 Wochen tausende Ziele im Iran aus der Luft. Und dennoch macht der Iran durch die Blockade der Straße von Hormuz fast den Eindruck, als sei er in einer stärkeren Lage als die USA und Israel.
Also das ist mitnichten der Fall. Der Iran hat natürlich wirklich massiv gelitten, was die eigenen Fähigkeiten angeht, die militärischen Fähigkeiten. Aber es ist eben vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Lektion, die man daraus lernt. Selbst wenn wir sagen, wir sind technologisch einem Gegner wie dem Iran haushoch überlegen als NATO, die USA, USA und Israel, wir sind auch technologisch in vielerlei Hinsicht das, was die NATO in Europa hat, Russland überlegen. Aber selbst wenn das so ist und man sich überlegt in einem militärischen Szenario, was sowieso ja schwierig ist, wenn Atomwaffen auch noch dahinter stehen, aber in einem militärischen Szenario überlegt, es gelänge in kurzer Zeit durch Präzisionsschläge, durch überlegene Lufthoheit, wie auch immer, die gegnerischen Fähigkeiten massiv zu schwächen, uns anzugreifen, so wie das die Amerikaner und die Israelis ja mit dem Iran konnten. Sie haben sehr schnell, in sehr kurzer Zeit sehr viele Ziele zerstört und damit die Handlungsfähigkeit des Iran massiv eingeschränkt. Aber das, was übrig bleibt, ist immer noch so viel, dass es gelingt, die Straße von Hormuz faktisch zu schließen und dass es gelingt, erfolgreiche Drohnenangriffe auf die Städte, auf die kritischen Infrastrukturen der Gegner oder der Anrainerstaaten zu fliegen. Und das ist etwas, was wir hier für uns natürlich als Lektion mit nach Hause nehmen müssen. Das heißt, wenn es zu einem solchen Krieg hier käme in Europa, dann gehört es zu unserer eigenen Resilienz, zu unserer Wehrhaftigkeit und unserer glaubwürdigen Abschreckung hinzu, dass wir in der Lage sind, selbst unter erfolgreichsten militärischen Bedingungen auch noch über lange Zeit, glücklicherweise über sehr lange Zeit, diese Art Angriffe abzuwehren, so gut es geht, aber auch Treffer einzustecken.
Wenn wir jetzt auf den derzeitigen Stand des Iran-Kriegs schauen und Sie gucken und ich frage Sie nach den Profiteuren dieses Kriegs. Sie haben das gerade schon mal angedeutet. China, Russland, sind das die beiden großen Profiteure?
Das ist noch nicht ausgemacht. Denn wenn man sich natürlich ausmalt, dass das ja nach wie vor auch noch kippen kann, also im Sinne von eines Regime-Changes für das aktuelle Regime im Iran. Also wenn das gelänge, dass die Menschen im Iran ihre Machthaber entthronen und die Kontrolle über den Iran zurückgewinnen und sich dann auch aus dieser Umklammerung, aus diesem Bündnis mit China und Russland herauslösen, dann wäre das natürlich für die freie Welt ein absoluter Gewinn. Für die internationale Ordnung wäre ein Akteur, der aktiv dagegen vorgeht, der wegfällt und ein weiterer, der sich produktiv engagieren kann, ein absoluter Gewinn. Für die Region wäre das ein Gewinn und auch für unsere Sicherheitsinteressen wäre das ein Gewinn. Umgekehrt aber, wenn die Situation sich so entfaltet, dass der Iran mit seinem Regime eher gestärkt aus der Lage hervorgeht, weil er bewiesen hat, er hat dem Angriff standgehalten, hat Ressourcen noch zusätzlich aufgebaut, möglicherweise die eigene Bevölkerung zu drangsalieren und ja, hat sich auch ja noch enger verwoben mit Russland und China, dann ist das für uns nachteilig. Und damit eben, wie Sie sagten, möglicherweise sogar ein strategischer Gewinn für Russland und China. Aber das ist noch nicht ausgemacht. Aber aktuell ist es natürlich so, dass wir sehen, okay, das, was die Amerikaner da offensichtlich mal begonnen haben oder was sie sich möglicherweise vorgenommen hatten mit Regime Change, scheint so nicht zu klappen. Oder es ist zumindest noch nicht absehbar, dass es jetzt in näherer Zeit klappt.
Würden Sie denn eine Prognose wagen, wie es ausgeht?
Sehr schwierig. Also das Problem, je länger es dauert, desto mehr sind natürlich Russland und China in der Lage und auch berappeln sich sozusagen, sich den Iran voll zu unterstützen und sehen natürlich genauso wie wir, dass da für sie sehr viel auf dem Spiel steht. Gleichzeitig ist ein autoritäres System wie das im Iran immer fragil. Es kann immer innerlich zerbrechen. Und dadurch, dass jetzt der Druck von außen so groß ist, wissen wir nicht, was morgen passiert, ob nicht doch der Wandel kommt. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Fähigkeiten des Irans massiv zurückgegangen sind durch den Beschuss. Aber ob das dauerhaft zu mehr Stabilität führt, wenn das Regime an der Macht bleibt und sich wieder berappeln darf, das halte ich für fragwürdig. Also insofern ist es aktuell alles andere als positiv, was wir hier sehen, aber es ist eben auch noch nicht entschieden. Und ich glaube, für uns in Europa, wir täten gut daran, hier eine aktive Rolle wahrzunehmen, vor allem was die Unterstützung der Golfstaaten angeht und auch die Flankierung von Initiativen wie die der Ukraine, Drohnenabwehrmaßnahmen in die Region zu bringen und im Gegenzug auch, ja, ich sag mal, an diesem Prozess zu lernen, zu sagen, alles, was wir hier jetzt tun können, um die Golfstaaten besser gegen diese iranischen Angriffe aufzustellen, ist etwas, was uns hier zu Hause sehr hilft und obendrein natürlich Partnerschaften stärkt mit Staaten, auf deren Partnerschaft wir ja gut und gerne zurückgreifen werden in den Zeiten, in denen wir uns befinden.
Herr Barke, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen für Ihre Einschätzung.
Ja, danke schön, Frau Engelke.
Danke auch von mir. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch auf einen ganz besonderen Podcast hinweisen, und zwar den hier aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin, den Berlin Code. Darin spricht heute die wunderbare Linda Zervakis unter anderem mit Nicole Markwald über Wolfram Weimer, den Beauftragten für Kultur des Bundeskanzlers, den Staatsminister für Kultur. Und da gibt es einiges zu besprechen. Und was, das könnt ihr euch anhören. Und ihr hört das alles bei ARD Sounds oder sonst überall dort, wo es Podcasts gibt.
ARD Sounds.